Willkommen zur Black Lives Matter Online-Reihe der Initiative Frauenkampftag Bochum. Mit dieser Vortragsreihe möchten wir anknüpfen an einen Sommer, in dem nach dem Mord an George Floyd durch einen Polizisten in weiten Teilen der Welt lautstark gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert wurde. In dieser Reihe kommen ausschließlich schwarze Frauen und Frauen of Color zu Wort und es werden feministische Inhalte mit antirassistischen verknüpft. Denn ein Feminismus, der für alle Frauen kämpft, muss antirassistisch sein und transnational verstanden werden. Wir freuen uns auf Vorträge von Sabrina Rahimi, Bernice Lissania Ekuula Akuala, Schwarz Rund, Katharina Wader, Kopp Berlin und Michaela Dudley. The Lace Lady, travel with Grace Baby. I can't afford to cover the course. Of course, maybe settle that one in court. Cause judging by the basics, y'all already comfortable, stuck up in the matrix. Shit is basic. Die Vortragsreihe startet mit einem Kurzvortrag von Sabrina Rahimi und der Vortrag heißt Innerer Rassismus, Angst und die wirkliche Welt. Sabrina ist Antirassismus- und Empowerment-Trainerin. Sie ist staatlich anerkannte Sozialarbeiterin und Lehrbeauftragte für antimuslimischen Rassismus an der Hochschule Hannover. In ihrem Vortrag beleuchtet sie die Frage, wie die innere Organisation von Rassismus funktioniert. Wir freuen uns, dass Sabrina dabei ist und sind jetzt gespannt auf den Vortrag.
Innerer Rassismus, Angst und die wirkliche Welt. Einleitung. Die natürliche Umwelt des Rassismus ist die äußere Welt. Im Gegensatz dazu ist er in der inneren Welt beinahe unsichtbar. Kaum jemand hält sich selbst für rassistisch. Der Psychoanalytiker M. Fakhri Davids entwirft in seinem Buch Innerer Rassismus eine detaillierte Theorie über die Internalisierungsprozesse rassistischer Inhalte und die Entstehung rassistischer Einstellungen. Er postuliert ein unbewusstes rassistisches Abwehrsystem, das sich aus individuellen und kulturellen Bildern zusammensetzt und in Momenten krisenhafter Erschütterung als bisher latenter, innerer Rassismus plötzlich manifest wird. Der folgende Vortrag skizziert aus der klinischen Arbeit gewonnenen Erkenntnisse, wie innere rassistische Organisationen funktionieren können. Diese werde ich unter anderem am Beispiel von zwei Schlüsselszenen rassistischer Interaktion beleuchten. Bei den Schlüsselszenen versagen weiße Fachleute gegenüber schwarzen jungen Menschen mit tragischen Folgen ihrer Fürsorgepflicht. Mein Vortrag ist in zwei Abschnitten aufgeteilt. Im ersten Abschnitt gehe ich zunächst auf die Bedeutung von projektiver Mechanismen und Projektion ein und ihr Zusammenhang auf Rassismus. Im zweiten Abschnitt zeige ich anhand der Morde von dem Studenten Stephen Lawrence und der kleinen Victoria Adjoe Kleinbeye die rassistischen Interaktionen von Polizei und Krankenhaus. Abschnitt 1. Projektionen. In der Psychoanalyse hat man bei dem Versuch zu verstehen, wie Rassismus seelisch wirkt, von Anfang an die Bedeutung projektiver Mechanismen erkannt. Was bedeutet Projektion? Ich möchte hier die Begriffsbeschreibung von Professor Mertens zitieren. Diese lautet: Hierbei werden bestimmte Aspekte des eigenen Selbst, aber auch Handlungen, in denen Trieb, Impulse und Wünsche zum Ausdruck kommen, sowie bestimmte Emotionen nicht als zum eigenen Selbst gehörig wahrgenommen, sondern auf ein Gegenüber projiziert. Projiziert werden bevorzugt solche Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Bedürfnisse, die für das eigene Selbstbild wenig schmeichelhaft oder gar bedrohlich sind. Im Unterschied zur Verdrängung, bei der die betreffende Person so gut wie nichts von dem verdrängten Erlebnisbereich weiß, ist das Erleben für den Projizierenden durchaus zugänglich, aber eben nicht zu ihm gehörig. Triebhaft, verführerisch, faul, antriebsschwach sind die anderen, nicht die Person selbst. Die Projektion dient der eigenen Selbsterhöhung und der Abwertung anderer Menschen. Feindbilder und Sündenböcke entstehen auf diese Weise. Solche Mechanismen, die Projektion, sind ein natürlich allgemein verbreitetes Merkmal psychisches Funktionieren. Aber projizieren wir über ein Wir und die anderen hinweg, kann besonders attraktiv sein, weil es nämlich erlaubt, das Projizierte vom Subjekt weit wegzuschieben, das heißt also von sich selbst weit wegzuschieben. Die Untersuchung psychischer Prozesse über die letzten Jahrzehnte ermöglichte es, das frühere Projektionskonzept zu verfeinern und zwei Untergruppen zu unterscheiden. Erstens die Projektion im eigenen Sinne. Zweitens eine projektive Identifizierung. Das heißt, unbewusste Abwehrmechanismen von Konflikten, bei dem Teile des Selbst abgespalten und auf eine Art und Weise auf eine andere Person projiziert werden. Vergleiche dazu Melanie Klein. Man hat inzwischen verstanden, dass an der projektiven Identifizierung frühere Entwicklungsprozesse beteiligt sind, die für die normale kindliche und für die psychotische Geisteszustände bei Erwachsenen typisch sind. Dies macht die Dringlichkeit, so Rustin, und die Heftigkeit mancher rassistischen Denken beteiligter Projektion verständlich. Die Rückkehr des projizierten Inhaltes würde eine Katastrophe heraufbeschwören, also wird um jeden Preis Widerstand dagegen geleistet. Die Entwicklung dieser Theorie haben unser Verständnis, wie Rassismus funktioniert, vertieft, so Davids. Er sagt, wenn die Kräfte, die Inhalte in das Objekt des Rassismus hineinprojizieren, von infantiler und psychotischer Intensität sind, ist leicht nachzuvollziehen, dass es sich dieser Vorgang aller Wahrscheinlichkeit nach der Vernunft entziehen wird. Zu der Frage, warum Rassenunterteilung Projektion geradezu anziehen, hat Rustin argumentiert, dass die Kategorie Rasse keine reale objektive Bedeutung hat. Dadurch wird Rasse zu einem idealen Container, so Rustin, für unerwünschte Selbstanteile, die mit Hilfe der projektiven Identifizierung nach außen verlagert werden. Zusammengefasst liegt die Vermutung sehr nah, dass eine rassistische Projektion, wenn sie erstmal stattgefunden hat, sehr schwer wieder zurückzunehmen ist. Daher sollen im Folgenden zwei Schlüsselszenen rassistischer Interaktion näher beleuchtet werden. Darin versagen weiße Fachleute gegenüber schwarzen jungen Menschen mit tragischen Folgen ihrer Fürsorgepflicht. Abschnitt 2. Spät nachts im April 1993 tötet eine Gruppe rassistischer weißer Schläger Stephen Lawrence, einen schwarzen Teenager, der mit einem Freund auf dem Bus wartet. Aufgrund mangels ausreichender Beweise wurde niemand für den Mord an ihm verurteilt. Schwarze und progressive Weiße stellten fest, dass dies die offizielle Gleichgültigkeit gegenüber Rassismus gegen Schwarze widerspiegele. Aber die Beschwerden führten nur zu einer internen Polizeiuntersuchung, in der man sich alle Vorwürfe entledigte. Dieses Ergebnis wurde von der damaligen konservativen Regierung unterstützt. Nur durch ihre späte Wahlniederlage 1997 kam es zu einer öffentlichen Untersuchung. Hier wurde schließlich institutioneller Rassismus innerhalb der Polizei aufgedeckt, die für eine Serie von Fehlverhalten und Fehlermittlungen verantwortlich gemacht wurde. Dieses Fehlverhalten begann schon vor Ort. Dwayne Brooks, der mit Stephen Lawrence zusammen an der Bushaltestelle war, als sie angegriffen wurden, erinnert sich, dass die Polizistin vor Ort angewidert von Stevens Blut zu sein schien. Sie habe sich geweigert, in das 2 Minuten entfernte Krankenhaus zu fahren und erschien desinteressiert an der Verfolgung der Angreifer. Sie taten nichts. Stattdessen habe Dwayne das Gefühl gehabt, unter Verdacht zu stehen, seinen Freund umgebracht zu haben. Mit etwas Abstand zu einem solchen Vorfall ist es leicht, die Art und Weise des polizeilichen Versagens zu erkennen. Ihr oberstes Ziel hätte sicherlich sein müssen, die medizinische Hilfe für den verletzten Jungen sicherzustellen. Danach hätten sie jeder Spur nachgehen müssen, um den Angreifer zu finden. Wenn wir die Version, die in der Vernehmung erzählt wurde, akzeptieren, so war die beteiligte Polizistin nicht nur gewissenhaft, sondern auch keine Rassistin. Man muss, so Davids, am Tatort etwas wirklich Gewaltiges interveniert haben, wenn nicht die Polizei. Auf der Empfängerseite, sprich Dwayne Brooks, hatte Dwayne Brooks durchaus das Gefühl, dass etwas Rassistisches passiert ist. Er hatte den Eindruck, dass beide, er und Steven, durch eine rassistische Brille wahrgenommen wurden. Was heißt das? Sie galten als 2 gewalttätige schwarze Jungs, die sich geprügelt hatten und denen das aus der Kontrolle geraten war. Um diesen Gedankengang verfolgen zu können, so nimmt Davids an, dass die Polizistin Mechanismen des inneren Rassismus mobilisiert worden waren, die jenseits ihres Bewusstseins lagen und dass ihr professionelles Handeln lahmgelegt hat. Dadurch waren ihr sonst verfügbare Einschätzungs- und Urteilskraft neutralisiert und standen ihr nicht mehr zur Verfügung. Am Morgen nach dem Mord hatte sich die Polizistin ein wenig erholt und fühlte sich sehr schuldig. Sie fuhr in das Krankenhaus, in das Dwayne gebracht worden war, um herauszufinden, ob sie mehr hätte tun können. An diesem Punkt hätte vielleicht die Situation gerettet werden können. Obwohl Stephen Lawrence' Leben nun nicht mehr gerettet werden konnte, hätte jetzt doch alles getan werden können, um die Mörder vor Gericht zu bringen. Es wäre ein Akt der Wiedergutmachung gewesen, der die Schuld gemildert hätte. Doch stattdessen wurde die Möglichkeit, dass sich etwas Rassistisches am Tatort ereignet haben könnte, nicht anerkannt. Stattdessen kam es, wie die nachfolgende Untersuchung aufdeckte, zu einem Katalog weiterer schockierender Polizeifehler. Psychoanalytisch betrachtet weist dies darauf hin, dass die Schuld unerträglich war und nur durch eine Reinszenierung des Ursprungsversagens bewältigt werden konnte. Es war, als ob alle, nicht nur die betroffene Polizistin, sich unbewusst des Rassismus beschuldigt gefühlt hätten. Im Anschluss dieses Empfinden kam es daher zu einem Zusammenhalt der Institution Polizei. In anderen, stellt David fest, ist uns der Rassismus präsent. Aber alle scheinen leicht hineingezogen zu werden und finden wieder schwer raus. Darin liegt der zweite Aspekt, dem ich anhand eines nächsten Falles nachgehen möchte. Am Nachmittag des 25. Februar 2000 starb Victoria Klembeye, ein 10-jähriges Mädchen aus Westafrika, in einem Londoner Krankenhaus an mehrfachen Organversagen als Folge langandauernder und systematischer Kindermisshandlung. Ihre Großtante Marie-Therese Kouaou, in deren Obhut sie nach Europa gegeben wurde, um ein besseres Leben zu haben, wurde später gemeinsam mit ihrem Liebhaber des Mordes schuldig gesprochen. Die offiziellen Beauftragten, die klären sollten, warum das Kinderschutzsystem darin versagt hatte, Victoria als gefährdet zu erkennen, machten weitreichende Management- und Systemfehler dafür verantwortlich. Der Untersuchungsbeauftragte Lemming äußerte sich offen. Außerhalb dieser Untersuchung wurde viel Wirbel darum gemacht, dass zwei Schwarze Victoria umgebracht hätten und auch darum, dass ein großer Teil der Mitarbeiterinnen, mit der Victoria Kontakt hatte, auch schwarz waren. Aufgrund dieser oberflächlichen Analyse der Umstände wurde versucht, Rassismus vom Tisch zu wischen. Was hieße, den zerstörerischen Effekt, den Rassismus auf unsere Gesellschaft und ihre Institutionen hat, nicht anzuerkennen. Es soll daher im Folgenden ein Vorfall detaillierter betrachtet werden, der die Kette der Dynamik des Rassismus in sich trägt, der für die sich entwickelte Kette der Vernachlässigung wirklich entscheidend war. Am Morgen des 14. Juli 1999, also mehr als 7 Monate vor Victorias Tod, wurde sie zum ersten Mal von einer Babysitterin, die sich wegen Victorias Körper Sorgen machte, ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallarzt vermutete, dass die Körperverletzungen nicht versehentlich entstanden waren und bat die diensthabende Kinderärztin, eine Vertretungsärztin, die zufällig auch aus Westafrika stammte, um ihre Einschätzung. Diese Vertretungsärztin entdeckte eine große Anzahl von Verletzungen an Victorias Körper. Sie kam zum Schluss, dass zumindest einige von Victorias Verletzungen wohl nicht unfallbedingt waren. Sie leitete eine Übernachtung im Krankenhaus ein und rief das Jugendamt an, um sie zu informieren. Die Polizei erfuhr davon und stellte Victoria um 17.20 Uhr unter Polizeischutz. Das Krankenhaus enthielt die Anweisung, dass die Mutter nicht alleine Victoria besuchen sollte. Am selben späten Abend wurde Victoria bei der Visite von einer älteren Kinderärztin, die speziell für Kinderschutzthemen im Krankenhaus zuständig war, untersucht. Die Spezialistin vermutete 2 Gründe für Victorias Verletzung. Erstens, die Kratzer habe sie sich selbst zugefügt, um das Jucken ihrer angeblichen Krätze zu lindern. Zweitens, die Blutergüsse auf ihrem Körper seien Resultat wilder Tobereien der spielenden Kinder in Afrika. Das Victoria über ihrer Überzeugung nach gerade erst verlassen hatte. Auf dieser Grundlage verwarf sie die Diagnose zwar einer Kindermisshandlung, jedoch infolgedessen trug sie in das Krankenblatt ein, kein Kinderschutz vonnöten. Der Polizeischutz wurde daraufhin wieder abgezogen. Victoria kam wieder nach Hause und starb. Wie der tragische Tod Victorias bestätigte, ist hier ein gravierender Einbruch der Urteilskraft vorgefallen. Eine ernstzunehmende Diagnose, die sich im Nachhinein als richtig erwiesen hatte, spricht von der schwarzen Assistenzärztin, wurde zugunsten einer weniger schweren Diagnose verworfen. Der Untersuchungsbeauftragte Lemmon hebt hervor, dass die Diagnose Krätze auf einer Reihe von Annahmen über Victoria basierte, die bei einer ordentlichen Überprüfung leicht zu entkräften gewesen wäre. Wenn jemand mit der Überzeugung auf der Basis nicht überprüfter Annahmen handelt, legt dies die Wirkung machtvoller innerer Kräfte nahe, die Davids Ansicht nach die Dynamik des Rassismus bilden. Was meint Davids damit? Die Spezialistin sah hier nicht eine junge schwarze Stadtbewohnerin aus London in ernsthaften Schwierigkeiten, sondern ein unschuldiges afrikanisches Dorfkind, das von einer seuchenartigen, ansteckenden Hautkrankheit von zu Hause, sprich Afrika, geschwächt war. Dieses Bild ist das Ergebnis spezifischer Projektion auf die schwarze Person. Und zwar, sie ist primitiv und gehört einem Stamm an. Dies wird dann in Richtung unschuldig, edle Wilde idealisiert, so Davids. Infolge der Projektion konnte Victoria nicht als das Opfer scheußlichen Verbrechens, das hier in einer westlichen Stadt passierte, gesehen werden. Es ist verlockend, so Davids, darüber zu spekulieren, weshalb die Ärztin dies projizierte. David fragt sich, ob es eine sehnsüchtige, erhoffte Lösung für das eigene Leid der überarbeiteten Fachärztin im unterfinanzierten britischen Gesundheitssystem sein könnte. Das heißt, ein unschuldiges Kind zu sein, das einmal wieder glücklich im Wald spielt? Wie auch immer. Wichtig ist zu bemerken, die Konsequenz, mit der das Unglück geschah. Das heißt, die medizinische Alltagsrealität durch genaue Krankheitsbestimmung, also einer Differentialdiagnose, in diesem Fall von Victoria keine Chance hatte. So fragte die Ärztin Victoria weder, ob sie sich selbst gekratzt hatte, noch überprüfte sie Victorias Fingernägel, ob sie lang genug waren, solche Kratzer zu verursachen, oder ob das Alter der Kratzer und die blauen Flecken zur Dauer ihrer bisherigen Aufenthaltes in Europa überhaupt passte. Es waren nämlich inzwischen 8 Monate vergangen, seit Victoria in Europa lebte. Sie unternahm keine weiteren Untersuchungen, um die Diagnose Krätze zweifelsfrei zu bestätigen, und diskutierte auch nicht den Fall mit der ersten Krankenhausärztin, die ursprünglich die Misshandlung diagnostiziert hatte. Und wie im Lawrence-Fall ist es bemerkenswert, wie die Organisation sich als Ganzes verbündet und den Fehler der zweiten Ärztin bis zu dem Punkt verteidigt und die Vertretungsärztin in der Untersuchung zu der Aussage zu bewegen, dass es völlig nachvollziehbar sei, sich so mit der Diagnose zu irren, obwohl sie damit ihr eigenes korrektes Urteil entwertete. Wieder scheint es also unmöglich, Schuld auf geradlinige Weise anzuerkennen. David stellt bei seiner Analyse fest, dass es in Bezug auf den Rassismus in diesem Fall noch eine weitere Frage gibt, die sich zu stellen lohnt. Die Krankenhausärztin scheint eine erfahrene Kinderärztin gewesen zu sein, aber sie war schwarz und Vertretungsärztin. Schwarze Ärztinnen im National Health sind als Vertretungsärztin und Assistenzärztin überrepräsentiert. Diese berichten ganz allgemein von weit verbreiteten rassistischen Haltungen ihnen gegenüber innerhalb der Profession. Wurden daher die schwarze Krankenhausärztin und ihre Sachkenntnisse durch die rassistische Brille gesehen? Und wurden in diesem Fall klinischer Scharfsinn der Ärztin, der durch eine gründliche Nachforschung hätte gestützt werden können, unterbewertet? Fazit: Zusammenfassend kann man auf 2 Aspekte dieser Fälle lenken. Erstens, nur der jeweilige Empfänger der Projektion wurde sich dessen bewusst. Zweitens, sobald dies geschehen war, schienen alle anderen wie gelähmt. Niemand machte den Schritt nach vorne, brachte die Dinge in Ordnung und rettete die Situation. Stattdessen brach das gewöhnliche professionelle Funktionieren zusammen mit furchtbaren Folgen. Die Lähmung der gewöhnlichen Ich-Funktion gemeinsam mit unbewussten Schuldgefühlen hat nachweislich eine Rolle bei den gravierenden Pflichtverletzungen des britischen Staates gegenüber den schwarzen Mitbürgerinnen Stephen Lawrence und Victoria Klembeye geführt. Am 3. Januar 2012, fast 10 Jahre nach dem Mord an Stephen Lawrence, wurden 2 der mutmaßlichen 5 Täter zu Mindeststrafen von 15 Jahren und 2 Monaten beziehungsweise 14 Jahren und 3 Monaten verurteilt. 11 Jahre später leitet die Metropolitan Police eine erneute Ermittlung ein um auch die verbleibenden drei Verdächtigen strafrechtlich zu verfolgen. Dieses Ermittlungsverfahren wurde am 11. August 2020 eingestellt. Eine Vertiefung zu Davids Ausführungen über die Überlegungen, Fortsetzungen und Auswirkungen von äußeren und inneren Rassismus kann in seinem Buch Emphakry Davids von 2006 Innerer Rassismus, Angst und die wirkliche Welt detailliert nachgelesen werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank an dich, Sabrina, für deinen Vortrag und vielen Dank auch an alle ZuhörerInnen. Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Vortrag. Fololo, ich muss nicht fern sein, um auf Reisen zu gehen, von Bernice Lisania Ekuula Akuala. Der Vortrag ist ab dem 23. November hier auf Spotify zu hören. I'm still AD, never forget it. It's life after death. Roll the credits.